Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Sina. Ja, und heute wollen wir ein bisschen in die geschichtliche Richtung gehen. Und zwar sprechen wir heute über die indigenen Kulturen Nordamerikas.
Ja, genau. Einfach mal ein bisschen tiefgründiger. Und wir geben uns natürlich große Mühe, nicht nur beim Aussprechen der einzelnen Namen, sondern auch bei der geschichtlichen Akkuratesse, ohne dass jetzt irgendwer von uns Oberstudienrat in Geschichte wäre.
Definitiv nicht.
Genau. Aber als ich das erste Mal in die USA gefahren bin und im Südwesten unterwegs war und ich sag mal gefühlt mit dem Bild von Karl May in die Prärie gefahren bin und relativ schnell festgestellt habe, dass da doch eine relativ große Ablage ist zwischen dem, was man sich vielleicht so popkulturell vorgestellt hat, aus Comics oder eben Büchern, Filmen und so weiter, und dem, wie es denn wirklich war.
Ja, das glaube ich. Es herrschen ja auch so viele Missverständnisse über die ganzen Begrifflichkeiten.
Ne? Oh ja, es geht ja schon bei Indianer los, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Auch wenn man das jetzt in Deutschland so nicht sagen würde, ne? Oder nicht mehr sagen würde, in den USA heißt es ja immer noch Indians. Es gibt immer noch das Bureau of Indian Affairs zum Beispiel, ohne dass Indien jetzt auch nur im Entferntesten in der Nähe wäre, ne? Nur weil Kolumbus sich irgendwann mal vertan hat.
Ja, genau. Oder auch die First Nations.
Genau. Das ist ja eher so Richtung Kanada, ne? Die First Nations.
Genau.
Indigenous People, Native People, was auch immer da so gesagt wird. Und das Spannende ist ja, also es gibt 574 vom Bundesstaat USA anerkannte Stämme. Also so viel verschiedene Völker gibt es letztendlich, also indigene Völker. Und da muss man sich mal vorstellen, die sind ja auch nicht alle gleich. Selbst wenn sich ein paar vielleicht irgendwie ähneln, weil voneinander abstammen und so. Die haben alle ihre eigene Kultur, die haben alle ihre eigene Geschichte und die haben alle ihre eigene Sprache, oder viele zumindest. Und viele haben halt auch in ihrer eigenen Sprache einen Namen für ihr Volk. Nehmen wir mal, eins der bekanntesten, zumindest für so die klassischen Südwestreisen, sind die Navajo ja immer irgendwie ein Thema. Die Navajo Nation ist übrigens größer als Bayern, ne? Der Verwaltungsbezirk der Navajo. Und die Navajo sagen Diné zu sich selbst und nicht Navajo. Ne? Also das macht es mal anschaulich, wie komplex das am Ende wird, wenn man am Ende gar nicht weiß, wie man wen ansprechen soll.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch echt so ein Thema, wo man sich viele Gedanken drüber macht, gerade wenn man mal auch als Tourist sich solchen Erfahrungen einfach mal stellen möchte. Man kann ja teilweise auch Führungen machen durch bestimmte Regionen.
Ja.
Und ich finde, das ist total wichtig, dass man sich da vorher einfach so ein bisschen auch informiert, wie man diesen Kulturen gegenübertritt.
Ne? Ja. Das definitiv. Ich glaube schon, dass in manchen Teilen wir uns als Deutsche ein bisschen zu viel Gedanken machen. Also auch wenn ich jetzt nicht immer losgehen muss und Indianer mit einer Feder am Kopf mir vorstellen muss. Aber wir sind natürlich historisch einfach ein bisschen mehr belastet, jemandem Unrecht zu tun, sage ich mal, und wollen das dann besonders gut machen. Amerikaner sind da wesentlich hemdsärmeliger im Umgang, wenn man das hier sieht. Ne? Ob das denn besser oder schlechter ist, aber die meisten haben sich irgendwie dran gewöhnt, dass man jetzt nicht unbedingt um die politische Correctness herumtanzt den ganzen Tag irgendwie. Ne?
Nee, das stimmt. Aber es gibt ja eben so zum Beispiel Navajo Guides.
Genau.
Die dann zum Beispiel durch ein Monument Valley oder so Führungen geben.
Ja, richtig.
Und dort ist es halt, ich finde einfach nur, dass man halt weiß, okay, man sollte vielleicht fragen, bevor man Fotos macht oder Videos macht, dass man respektvoll mit den heiligen Orten dort umgeht,
genau.
Ne? Weil bestimmte Dinge, für sie heilig sind. Und zwar offen ist für alles, aber eben auch nicht übergriffig und zu neugierig, zu ausfragend. Und dass man, was ich immer ganz charmant finde, wenn man schon da ist, dass man dann eben auch lokal kauft. Also wenn dort Schmuck hergestellt wird oder Kunst oder es irgendwas zu essen gibt, dass man das sozusagen die Dankbarkeit zeigt, indem man das auch dort kauft.
Ja, und das ist natürlich ein spannendes Spannungsfeld. Hatte ich mir eigentlich für später aufgeschrieben, aber es passt ganz gut. Weil ich weiß nicht, viele Menschen berichten mir das, nachdem sie im Page waren, dass die Stimmung irgendwie komisch ist in Page verglichen mit anderen Orten in Arizona. Page mit dem Horseshoe Bend oder vor allem dann auch dem Antelope Canyon, der eben auf Navajo-Gebiet liegt. Und das ist ein ganz spannendes Spannungsfeld, in dem die Natives da sind, zwischen einerseits natürlich den Einkommen aus dem Tourismus haben zu wollen und auch zu brauchen und andererseits natürlich der Bewahrung ihrer kulturellen Geschichte und der kulturellen Denkmäler, ne, die ja eben häufig auch in der Natur zu finden sind, wie du schon sagst, Zerstörung quasi der ganzen gedächtnisvollen Orte. Und ich finde, diese Spannung wird irgendwie greifbar in diesem Ort. Einerseits ist es irgendwie offen und, ich sag mal, westlich in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen. Andererseits haben die Menschen trotzdem eine andere Kultur, eine andere Geschichte und sind dann doch irgendwie auch nur so halb zufrieden damit, dass man denn da ist. Ne? Auch wenn man da das Geld lässt und so. Es finde ich, ist irgendwie greifbar ganz häufig, dieses Spannungsfeld.
Ja, das stimmt. Das ist definitiv so. Und ich finde, das ist eben wirklich so eine, wenn man sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat, dann kann man sich auch einfach nicht so super viel darunter vorstellen, finde ich.
Genau, ja. Und das ist so, wer zum Beispiel noch nie sowas wie Trail of Tears oder so gehört hat und da einfach nur weiß, was genau, ne? Also die Vertreibung der indigenen Völker eben quasi durch die USA in immer kargere Orte in der Hoffnung, dass sie möglichst unerfolgreich sind und all die guten Orte letztendlich für den weißen Mann reserviert wurden, was da an, also die ganze Kolonialisierung, sage ich mal, durch Europa, was da für Leid und für Generationen auch ja letztendlich mit drunter leiden mussten. Am Ende ist vielleicht für uns deutsche Verhältnisse vielleicht doch noch vorstellbar. Es hat immer so gewisse Parallelen, sage ich mal, in die 30er, 40er Jahre in Deutschland, auch wenn natürlich die Ideologie dahinter und so anders ist. Aber für viele Menschen war die Wirklichkeit tatsächlich nicht anders. Ne? Und das führt irgendwie auch in diese Reservate. Ne? Also wer noch nie in einem Reservat war, kann sich darunter halt auch nichts vorstellen. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie ein Checkpoint bestehen würde und ein Zaun drum ist. Heutzutage zumindest nicht. Früher war das anders. Und da ist der Vergleich, wie gesagt, auch wenn er ideologisch hinken mag, aber in der Umsetzung, im Betrieb dieses Reservates zu einem GAU in den 30er und 40er Jahren in Deutschland schon wirklich sehr, sehr nah. Ne?
Ja, und viele haben vielleicht auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass es die eben noch gibt, also so richtig, wirklich aktiv gibt, ne? Man sagt ja immer, boah, die sind doch, das ist doch schon so lange her, die sind doch alle irgendwie ausgeflogen, genau, keine Ahnung.
Richtig.
Ausgestorben, ja, wie auch immer. Aber es sind ja tatsächlich immer noch über 9 Millionen Indigene, ja, die in den USA leben. Das sind ungefähr 2,9% der Bevölkerung.
Richtig. Ja.
Und das ist schon noch eine Breite.
Und man sieht das denn, wenn man irgendwo auf der Interstate oder auf einer Straße längs fährt, dann steht da Now Entering Navajo Nation oder sowas. Und tatsächlich ist man dann ja faktisch in dem Reservat. Ne? Wie gesagt, früher waren das eingezäunte Gebiete, wo du auch nur über Checkpoints mit Kontrollschein rausgekommen bist, um die weißen Kolonialmächte vor dem Einfluss eben der Indigenen zu schützen. Das ging nie darum, dass die sich frei entfalten sollten und da ihren Schutzraum haben sollten, auch wenn das vielleicht so klingt. Das ging eher darum, sie ihres Landes zu berauben und eben sie wirtschaftlich möglichst klein zu halten. Und diese Reservate heute, was viele auch nicht wissen, ist, dass die eigenständige Verwaltungsbereiche sind. Also nicht so wie ein Landkreis, sondern es nennt sich irgendwie Dependent Nation irgendwie in dem Staat selber. Also die haben eine eigene Polizei, die haben ein eigenes Gesundheitssystem, die haben ein eigenes Bildungssystem und so weiter. Das unter einem gewissen Deckel, ich habe das vorhin schon mal gesagt, dieses Bureau of Indian Affairs, was früher spannenderweise, was eben viel über die Herkunft oder diese Kultur dahinter sagt, das gehörte früher zum Kriegsministerium der USA. Mittlerweile gehört es zum Innenministerium und nicht mehr zum Verteidigungsministerium. Und dieses Bureau of Indian Affairs schafft gewissermaßen einen Rahmen für die Kooperation dieser Dependent Nations mit der föderalen USA. Also bei Bildung zum Beispiel, dass gewisse Standards eingehalten werden oder eben bei Gesundheitsfürsorge und so weiter. Aber tatsächlich gibt es in der Navajo Nation sogar eigene Kennzeichen, eigene Polizei, eigene Feuerwehr und auch eine eigene Gerichtsbarkeit. Also die haben eigene Gesetze.
Ja, das denkt man so gar nicht. Nee. Das hat man irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass das wirklich so ein, ja, so eine eigene Gesellschaft irgendwo
genau,
ist, ne?
Genau.
Und ich finde, das ist auch mal, man denkt ja dann immer, oder Freunde von mir haben auch gedacht, so Tippis, also ne, die
ja.
wohnen doch bestimmt in Tippis, keine Ahnung,
ja.
aber nein, das ist ja teilweise natürlich so, aber viele sind auch
In Erdwohnungen oder so, genau,
genau,
in Häusern. Jetzt sowieso, logischerweise.
Jetzt
ne,
sowieso,
aber
man
früher,
denkt
ja,
ne, vielleicht, dass das immer noch so sehr abgeschieden ist
ja.
und immer noch alles nur Beeren sammeln ist, aber
genau.
das ist ja gar nicht unbedingt der Fall.
Und Traumfänger knüpfen oder sowas.
Ja,
ne?
genau,
ja.
genau.
Ja.
Achtsamkeitscamp sozusagen.
Richtig. Also in etwa leben heute so 60-70% der indigenen Bevölkerung lebt in Reservaten und das ist dann halt sieht aus wie jede andere Stadt auch, meistens. All die anderen, also ne, was habe ich gesagt, 60-70% leben nicht in Reservaten, wollte ich sagen. Also 30% in etwa in den Reservaten. Und die anderen leben halt ganz normal, irgendwo in den Städten, vermischt sozusagen. Und in den Reservaten leben die Leute dann halt, weil sie eben da mehr kulturellen Zusammenhalt finden und ihre Communities halt einfach aus ihresgleichen bestehen. Ne? Das ist so ein bisschen, wenn du jetzt an Chinatown oder so denkst, es geht ja in dieselbe Richtung, die hat ja auch, also die zwingt ja keiner da zu wohnen, aber es passiert halt einfach teilweise. Ne? Manchmal, und das kennen vielleicht auch viele so aus dem Mythos, wie du sagst, ähnlich wie das Tipi, die verkaufen sehr viel Alkohol und es gibt sehr viel Glücksspiel. So, ne? Und Feuerwerk. Das sind so die drei Sachen, die du in den USA häufig in den Reservaten kaufen kannst. Und das hat was damit zu tun, dass sie eben andere Gesetze haben. Häufig andere Steuern auch zahlen müssen, dass du eben billiger tanken kannst, billiger Tabak kaufen kannst und so weiter. Und eben auch anders Glücksspiel machen darfst oder überhaupt Glücksspiel machen darfst, weil du eben ein eigenes Gesetz dafür haben kannst, anders als vielleicht in den umliegenden Regionen. Also diese Indien-Casinos sind natürlich in den USA irgendwie mehr oder weniger ein geflügeltes Wort. Ne? Und auch da, ähnlich wie der Tourismus auch, zwiespältig, einerseits Haupteinnahmequelle, weil natürlich sehr, sehr viel Geld umgesetzt wird, andererseits bringt es halt irgendwie sehr flachen Tourismus mit sich, sage ich mal vorsichtig. Ne?
Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist auch so ein großes Ding mit diesem Glücksspiel, weil dieser eine Stamm aus Florida, der ist ja der Besitzer vom Hard Rock.
Ja, ja.
Und das ist natürlich ein Name, ne?
Genau.
Und Wahnsinn, was da dann an Einnahmen kommt. Aber im Endeffekt sind es ja auch nur grob 25% vielleicht.
Genau.
Dieser Stämme, die wirklich so eine Glücksspielbetriebe haben.
Richtig.
Aber es ist halt schon so ein common Ding.
Ja, absolut. Und das ist, wie gesagt, selbst in Las Vegas oder ne, wie so ein Hard Rock Café gibt auch das Palms zum Beispiel oder auch im Großraum LA gibt es ein paar größere Casinos. Das sind halt ganz normale Businessbetriebe, logischerweise. Corporate America im weitesten Sinne. Und da läuft keiner mit Federschmuck am Hut rum irgendwie. Ne? Es sei denn vielleicht zu traditionellen Anlässen, aber jetzt so im Alltag nicht.
Nein, ich glaube, das ist auch dann, wenn das so ist, dann wirklich touristisch aufgearbeitet.
Genau.
Also wie diese Powwows, diese Shows, ne, wo dann eben Tanz- und Musikfeste sind.
Ja. Wobei ich sagen muss, bei den Powwows kommt es so ein bisschen an, wo man hingeht. Ne? Wenn du jetzt zu diesen großen, wie du schon sagst, touristisch aufbereiteten gehst, dann ist das definitiv so. Aber viele Gemeinden, viele Native-Gemeinden machen das tatsächlich auch immer noch aus kultureller Überlassenheit und feiern diese Feste halt dann auch traditionell mit ihrem traditionellen Schmuck und so. Und dann gilt genau das, was du vorher auch gesagt hast. Ne? Wenn man da hingeht und sich das angucken möchte, gerne, viele freuen sich darüber, aber eben nicht so aufdringlich, nicht so neugierig. Das ist halt nicht einfach nur eine Show, die dann gemacht wird, sondern tatsächlich einfach eine Zeremonie für die.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch ziemlich beeindruckend, wie viele Sprachen es gibt.
Ja, ja.
Also es sollen ja damals über 300 Sprachen
genau.
gewesen sein,
ja.
die von diesen ganzen Stämmen sozusagen geführt worden sind.
Ja.
Und das finde ich echt heftig.
Auch da ist, glaube ich, eines der bekanntesten Beispiele mit der Sprache sind die Windtalkers. Hast du das schon mal gehört?
Windtalkers, nee.
Das ist auch von Navajo. Es gab im Zweiten Weltkrieg, hatten die Deutschen ja so ein Verschlüsselungssystem, Enigma hieß das, womit sie eben Funksprüche und so verschlüsselt haben. Und das ist halt basiert auf dem Rechenmodell, wie das häufig so ist, wenn du was verschlüsselst. Aber die Amerikaner haben sich halt viele Navajo-Natives genommen, die halt in ihrer Sprache quasi kommuniziert haben. Und das ist so ausgefallen natürlich, wie eine kulturell gewachsene Sprache natürlich, dass es einfach überhaupt nicht entschlüsselt werden konnte. Das heißt, die haben sensitive Informationen so versendet, dass eben nur ein anderer Navajo das quasi verstehen konnte. Und das waren quasi ihre Schlüsselungsendpunkte. Und die haben da, gibt auch ein Denkmal dazu in Window Rock oder so, dass dem quasi dieser Rolle der Navajo da eine große Bedeutung zumisst und das irgendwie zelebriert.
Und dann auch die ganzen Dialekte, die ja, es noch genau. gibt.
Ja.
Verschiedene Sprachfamilien.
Richtig. Ja, schon wirklich komplex, ne? Und das klingt ja immer, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen nach Tipi und Bären sammeln, aber es sind halt ganz komplexe Gesellschaftsstrukturen gewesen.
Es wäre eigentlich auch mal interessant, so eine Sprache zu lernen.
Ganz bestimmt und bestimmt auch sehr, sehr hart, ne?
Ja, aber stell dir mal vor, man würde das so in der Familie machen, ne?
Ja.
Nur,
ja.
Und dann versteht man sich halt, aber kein anderer
ja.
hier.
Ja, das war. Chaco Culture, wo du schon von komplexen Sachen sprichst. Es gibt in New Mexico die Chaco Culture, ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, ist eine Siedlung, eine alte Siedlung, die seit 850 bis so in etwa 1200 nach Christus irgendwie belebt war, wo eben dann die Natives nicht in Tipis gewohnt haben, sondern in so Erdwohnungen oder Adobe-Häusern und so. Und teilweise diese Gebäudestrukturen waren mehrgeschossig und das größte Haus, was es da gibt, hatte über 600 Zimmer.
Oh, das ist ein Hotel.
Genau, und das haben die ja alles gebaut, gab Straßen, so wirklich gerade Wege, die ganzen Baumaterialien, das Holz und so weiter wurde aus über 100 Kilometer herangeschafft. Ja, ohne Autos, ne, ohne Wagen und so. Und es ist wirklich ein ganz, wer mal da ist in New Mexico und Lust hat auf ein bisschen kulturelle Inspiration, sollte sich unbedingt diese Chaco Culture angucken. Ist wirklich, wirklich spannend. Unvorstellbar, was da geschaffen wurde und wie viele Menschen da denn auch irgendwie in so einer Metropole quasi lebten zur damaligen Zeit. Ne? Wie gesagt, wir reden 850, ne? Das Jahr 850, da ist wirklich war die in weiten Teilen der Welt ist da überhaupt nichts passiert, ne, mit Zivilisation. Und da waren eben ganz komplexe Gesellschaftsstrukturen schon vorhanden.
Weißt du denn, was man sich da anschauen kann? Also ist das so eine Art Museum dann?
Oder? Es ist ein National Historical Park. Du siehst halt die Ruinen, die denn nicht mehr bewohnt sind und zum Teil eben verfallen sind. Aber du siehst halt die Grundmauern von diesen Häusern und kannst eben auch die Größe, also wie Mesa Verde in riesig, sage ich mal so, in der Art und Weise. Und einer der wenigen, der eben auch UNESCO geschützt ist, weil eben das so unbeschreiblich groß ist, ne? Wie gesagt, 600 Zimmer, ne? Stell dir das mal vor, was das heute bedeuten würde, so Häuser zu bauen und wie das denn damals war. Und dennoch in 2-3 Stockwerken irgendwie. Das ist wirklich, wirklich krass.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Und nee. Das ist wahrscheinlich noch schneller passiert, als wenn man das heute machen würde, so gefühlt.
Also, wahrscheinlich, genau, ja.
Ne? Also,
ja. Es gibt als Gegenstück dazu, wo du sagst, was kann man sich da angucken, gibt es ja Taos Pueblo in der Nähe von Taos. Das ist die älteste durchgängig bewohnte Native-Siedlung in den USA. Über 1000 Jahre wohnt da schon jemand. Ja, und das ist dann halt auch wirklich schon eine lange Zeit. Ist eben nicht ganz so alt wie Chaco Culture, aber eben immer noch bewohnt. Und da kann man auch, wenn man da auf die Internetseite geht von Taos Pueblo, kann man gucken, wann da offene Tag der offenen Tür ist sozusagen. Also man kann da hin, die heißen einen willkommen und führen dann auch so ein bisschen durch dieses historische Leben, was sie dann da immer noch in Teilen führen. Und das ist total interessant. Also da sieht man dann eben auch so einen Schnappschuss aus dem Alltag, möchte ich sagen.
Das klingt total toll. Also ja. Wirklich, ich finde das sehr interessant.
Ja.
Also vor allem ist das jetzt auch mal was Interaktiveres, ne?
Genau.
Wenn man nicht nur durch ein Museum geht, wobei ich das auch schon, glaube ich, sehr interessant finden würde,
garantiert,
so ein Museum
ja.
zu sehen. Also
ja.
Es gibt ja eins in DC, das Museum of the American Indian
ja.
und das Hurt Museum in Phoenix.
Ja.
Und da ist dann wohl auch ein Mix aus Geschichte und ja, der Gegenwart dargestellt, richtig, ne, weil richtig, es dort ja auch Veränderungen gab. Es lebt ja nicht, genau. Sie leben ja nun wirklich nicht mehr so wie vor den Jahren.
Ja, ja. Und es ist natürlich, wie wir am Anfang schon mal gesagt haben, es ist ja eine tragische, tragische Geschichtsentwicklung gewesen, die sich halt, auch wenn man sagt, das liegt ja schon so lange zurück, bis heute ja irgendwie bewahrt, häufig durch sag mal, soziologische Prozesse bewahren sich viele Probleme halt auch einfach über Generationen hinweg. Das durchschnittliche Einkommen, also der Einkommensmedian für Amerikaner, liegt bei ungefähr $68,000 im Jahr, bei Natives bei $48,000 im Jahr. Also deutlich, deutlich häufiger von Armut bedroht, damit eben deutlich häufiger Probleme, die damit einherkommen. Also bei den Erwachsenen ist es so, dass in etwa ein Viertel, so wenn man es übers Jahr betrachtet, ein Viertel ein Alkoholgenussproblem haben, wie es so schön heißt. Ne? Und das eine bedingt das andere immer ein Stück weit. Und da ist eben sehr, sehr viel Arbeit zu leisten, wo ich das Gefühl habe, die USA könnten bestimmt in weiten Teilen einen besseren Job machen, das aufzuarbeiten. Und hier auch vielleicht Entwicklungen in andere Richtungen anzustoßen und die Auseinandersetzung mit der Kultur in Museen, aber eben auch so interaktiv, ist vielleicht der wichtige erste Schritt, den man da tun könnte. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Weil 48.000 im Jahr ist für hier vielleicht in Ordnung.
Genau.
Aber dort ist es ja nochmal durch die ganzen Lebenshaltungskosten echt deutlich. Und
wie gesagt, gerade der Unterschied eben, ne, die 20.000 Unterschied zu dem Rest der USA, die ja auch in weiten Teilen, das ist ja nicht alles nur Kalifornien, da gibt es ja auch durchaus arme Landstriche, ne, so ist es ja nicht. Und dann muss man schon sagen, ist das wirklich ein riesiger Unterschied, der leider immer noch zu Problemen führt. Bei Native Jugendlichen ist Suizid die zweithäufigste Todesursache.
Ja, das darf eigentlich nicht sein, ne?
Nee, genau. Und das, dann kann man wieder sagen, ja, das liegt vielleicht daran, dass sie ihr eigenes Gesundheitssystem haben, vielleicht. Ne? Vielleicht liegt es daran, dass es denn nicht ausreichend Budget zur Verfügung hat. Hilft denn mehr Tourismus und mehr Casinos? Weiß man nicht. Ne? Also da ist, glaube ich, der Ansatz, also die Katze beißt sich quasi durchgängig selbst in den Schwanz, sage ich mal. Ne? Und da, glaube ich, ist es schon wichtig, diese Kette einfach mal zu durchbrechen und vielleicht vorurteilsfrei einfach mal sich darauf einzulassen, eine andere Kultur irgendwie ein Stück weit kennenzulernen und dem offen zu begegnen.
Auf jeden Fall. Von denen kann man mit Sicherheit auch eine Menge lernen.
Garantiert. Dieses ganze, ich sag mal, Schamanenwesen und Medizinmann, ne, so, auch wenn das bestimmt auch das kulturell überhöht ist bei uns, ist da natürlich sehr, sehr viel sicherlich Traditionsbewusstsein drin, aber bestimmt auch einfach, ich sag mal, in Anführungsstrichen medizinisches Wissen, was überliefert wird.
Mit Sicherheit. Also man weiß ja auch, dass diese ganzen Naturheilpraktiken manchmal effektiver sind, ne? Ja, oder genauso effektiv wie chemische Dinge.
Richtig.
Und deswegen, ich finde das super interessant. Ich würde mir das auch sehr gerne mal anschauen.
Ja. Und das ist, wie gesagt, ich glaube, die Menschen freuen sich. Das ist mein Eindruck gewesen. Wann immer ich irgendwo war, wo so touristische Massenabfertigung war, war das Verhältnis schwierig. Wie vorhin gesagt, oder angespannt. Aber wann immer du irgendwo bist, wo du mit den Menschen mal wirklich Zeit hast, auch zu sprechen, ist das was ganz anderes als in so einer durchgeschleusten Tour im Antelope Canyon. Da hat keiner Lust, dir seine Lebensgeschichte zu erzählen irgendwie. Da geht's halt um den schnellen Dollar. Aber war zum Beispiel mal in einem Airbnb, was von jemandem betrieben wurde oder jemandem gehörte, der eben, ich glaube, Navajo war eigentlich, also junger Mann, ne? Wie gesagt, auch ohne Feder und ohne Tipi im Garten. War total spannend, einfach mit dem mal zu sprechen, so was auch die Herausforderungen für diese Kulturen sind in der heutigen Welt, die mir so gar nicht bewusst waren, logischerweise.
Spannend, dass du da auch schon mal so eine persönliche Erfahrung gemacht hast.
Ja, das, wie gesagt, es bleibt in manchen Regionen einfach nicht aus, ne? Im Guten wie im Schlechten, weil es natürlich, wie gesagt, Navajo Nation größer als Bayern, wenn du da unterwegs bist, ist es halt so, dass auch Geschäftslizenzen häufig eben nur vergeben werden, wenn du Stammesmitglied bist dann, ne? Und das führt dann natürlich dazu, dass viele Businesses dann auch so betrieben werden und dass diese wie sagen wir, Clash der Kulturen, das Westliche, ne, so wie Airbnb einerseits, dann mit den Traditionen gemischt, ist schon irgendwie spannend.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, haben wir jetzt auch wieder
das
Gröbste erzählt. Ne?
Man könnte bestimmt noch viel, viel, viel erzählen, auch über die Geschichte, die dahinter steht. Aber ich glaube, für so einen ersten Rundumschlag, gerade so in Bezug auf Urlaub machen in den USA, sind wir doch relativ weit gekommen.
Das sehe ich auch so. Aber super. Falls es jemanden interessiert, lasst es uns gerne wissen. Dann können wir da natürlich auch nochmal tiefer reinschauen.
Ganz bestimmt. Und grundsätzlich interessiert mich auch immer, wie es denn euch ging, was so eure Wahrnehmungen waren, wie ging es euch am Antelope Canyon oder irgendwo anders, wo ihr vielleicht schon mal auf andere native Kulturen in den USA getroffen seid.
Ja, vielleicht auch was überrascht hat, ne? Was man ja besonders schön fand, vielleicht auch sehr bereichernd.
Genau. Abgesehen vom Navajo Taco. Es gibt den Navajo Taco aus einem frittierten Fladenbrot, was wohl sehr typisch ist für Navajo und der dann eben gefüllt mit Tex-Mex-Küche sozusagen. Ne?
Aha. So. Und das möchtest du jetzt nicht weiter thematisieren.
Das möchte ich jetzt nicht weiter thematisieren, aber ich kriege Hunger, wenn ich drüber nachdenke. Super, dann bedanken wir uns wie immer bei euch fürs Zuhören und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.